Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Volker Storch.
Ich glaube, wir haben in unserer Kultur noch nicht verstanden, dass wir seit 2000 Jahren eine kulturelle Wende haben. Wir pflegen die Gräber, um die Andenken der Verstorbenen nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Und manche wollen das gar nicht, die lassen sich dann anonym bestatten. Oder vielleicht auch im Wald. Da wächst dann irgendwann was. Keiner weiß mehr, was ist da gewesen. Und Gott möchte es nicht so machen. Gott möchte uns persönlich ansprechen, dass wir zu ihm gehören. Und das heißt, dass wir bei ihm sind. Und das heißt nicht nur einfach heute an einem Sonntag, an einem Gottesdienst, sondern unser ganzes Leben. Ja, und sogar darüber hinaus. Das ist die christliche Botschaft. Gott gibt uns ein Eingangstor, ob es uns gefällt oder nicht, in ein neues Leben, in ein völlig anderes Leben. Eine neue Kreatur ist ja gerade das Besondere, dass es hier wie so eine Raupe anfängt und dann ein Schmetterling wird. Wenn man jetzt die Raupe fragen würde, würde sie zum Schmetterling wenig sagen können. Aber wir haben die Bibel. Und in dieser Bibel befinden sich Worte, die uns einen Weg zeigen. Einen Weg, weil wir einen haben, der diesen Weg schon gegangen ist. Jesus Christus. Und das ist Ostern. Jesus ist nicht das Osterei, was schön anzusehen ist, sondern Jesus ist das neue Leben. Das müssen wir durchbuchstabieren. Und ich möchte uns eine kleine Einführung geben, was dieser Petrus für ein Typ war und was er gemacht hat. Also, ganz am Ende des Neuen Testamentes finden sich die Briefe des Petrus, 1. und 2. Petrusbrief. Wenn es jemanden gibt im Neuen Testament, der außer dem Paulus noch besonders bekannt ist, natürlich Jesus sowieso, dann Petrus. Petrus ist einer, der von Anfang an mit Jesus dabei war. Der hat Jesus so persönlich schon gekannt, da waren die anderen noch gar nicht da. Und Petrus ist jemand, der eine Botschaft hat. Nun wissen wir auch, dass Petrus eigentlich kein Botschafter ist, kein Lehrer, wie vielleicht Paulus, kein ausgebildeter Seelsorger oder Gemeindeleiter, sondern er war Fischer. Ein Fischer ist ein rauer Bursche. Dem kann Wind und Wetter eigentlich nichts anhaben. Wir erleben ihn in den Evangelien als einen Mitmenschen der anderen. Er ist einer, der traut sich was. Er ist einer, der geht mit Jesus durch dick und dünn und er redet sogar noch laut darüber. Und dann fällt er auf die Nase. Er fällt vielleicht gar nicht so vorgesehen auf die Nase, aber er hat sehr starke Worte gebraucht und hat gesagt, Jesus, wenn alle weggehen, ich bleibe bei dir. Und er ist derjenige, der in der Passionsgeschichte mehrfach auf den Bauch fällt. Er wird immer wieder auf Jesus angesprochen. Er sagt, kenne ich nicht, weiß ich nicht, wovon redest du? Dieser Petrus steckt hinter dieser Botschaft, um die es heute gehen soll und um die es auch in diesem Jüngerschaftskurs geht. Der Brief, den Petrus schreibt, ist an Christen geschrieben worden in der Gegend der heutigen Türkei, westliches Kleinasien. Interessant ist, wie diese Menschen, die dort leben, charakterisiert werden. Sie werden genannt die Verbannten der Zerstreuung. Und sie werden aufgefordert, während der Zeit des Exils in ehrfürchtiger Furcht zu leben. Also es waren Fremde, Eingewanderte. Das kann man auf verschiedene Weise verstehen. Einmal sind Christen vielleicht immer irgendwo fremd. Paulus spricht davon im Philipperbrief, Christen haben ein eigenes Bürgerrecht im Himmel. Aber ich glaube nicht, dass Petrus das genauso meint. Es geht darum, dass diese Christen in einer feindlichen Umgebung gelebt haben. In den ersten Jahren und Jahrzehnten, als die Jünger die Botschaft von Jesus weitergesagt haben, da war das noch nicht ganz so stark. Es gab immer wieder mal Wellen, da haben Einzelne gesagt, die Christen müssen weg. In der Zeit, wo Petrus diesen Brief geschrieben hat, das war eine etwas spätere Epoche als die erste Mission des Paulus, da gab es tatsächlich schon Wellen der Verfolgung. Und nun kann man natürlich fragen, was muss man so jemandem sagen, dem Verfolgung droht? Nicht nur einfach, wir mögen dich nicht, Diskriminierung, sondern du gehörst hier nicht hin. Und Petrus macht ganz erstaunliche Aufforderungen. Er beschreibt auch, dass diese Leute, denen er schreibt, durchs Feuer geprüft wurden. Sie haben verschiedene Prüfungen erlebt. Das muss man sich jetzt nicht so wörtlich als Feuer vorstellen. Das kann auch ein Kampf sein, den sie durchgemacht haben. Ein geistlicher Kampf vielleicht auch. Was ist da passiert? Sie werden verleumdet. Sie werden als Übeltäter hingestellt. Und dann heißt es, sie leiden, obwohl sie Gutes tun. Wie kann man das aushalten? Petrus selbst ist ein Zeuge dafür. Er konnte vieles aushalten, weil er wusste, die Liebe Jesu ist ganz auf seiner Seite. In der Verbindung mit diesem Jesus, mit seiner Liebe, gelingt es auch, Schwächen zu überwinden, Druck auszuhalten und auch miteinander eine positive Gemeinschaft zu pflegen. Denn die Gefahr einer Verfolgung ist immer, dass die Leute sich vereinzeln. Der eine geht in die Gartenhütte, der andere in diese. Und sie kommen nicht mehr zusammen. Es ist zu gefährlich. Und da brauchen die Leute eine Botschaft des Gemeinsamen. Ich möchte heute predigen über einen Kernsatz aus diesem ersten Petrusbrief. Und der ist auch Monatsspruch für April. Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die euch erfüllt. Da steckt diese Verfolgungssituation schon drin. Denn da ist von jemandem die Rede, der fordert etwas. Wie bei einem Verhör vielleicht. Und dann muss man etwas antworten. Und das Interessante ist, es sind nicht auswendig gelernte Dinge, sondern hier ist von etwas Lebendigem die Rede. Hoffnung, die einen erfüllt. Also die praktisch zum Kennzeichen des eigenen Lebens wird. Man kann Hoffnung auch so wie so eine Ostereischale mit sich führen. Ne? Das ist aber nicht das, was mich dann erfüllt. Oder wie so ein Denkzettel, den ich mir irgendwo reinlege, damit ich es nicht vergesse. Es ist aber auch nicht das, was mich erfüllt. Hoffnung, die mich erfüllt, ist viel mehr. Und um zu verstehen, wie das Petrus meint, muss man vielleicht noch mal genauer hinsehen. Wie hat er gelebt? Er ist ein Zeuge der Auferstehung Jesu gewesen, zum Beispiel. Wenn wir die Evangelien durchlesen, dann ist Petrus einer der ersten am leeren Grab. Und da hat er eine Erscheinung von Jesus. Da ist Jesus selbst derjenige, der sich ihm offenbart. Und Petrus gehört mit zu anderen, zu den wichtigsten Christen der damaligen Zeit. Man sagt auch, er wurde später Bischof, einmal in Antiochien und später dann in Rom. Und dort ist er als Märtyrer gestorben. Aber er war doch immer durch und durch der alte Simon Petrus, wie er gerade von Jesus beim Fischen in die Nachfolge berufen wurde. Denn wir wissen auch, er war an seiner Sprache erkennbar. Und zwar als Galiläer. Ich kenne das jetzt so, seit über 10 Jahren lebe ich jetzt in einem Dorf. Das ist noch keine lange Zeit. Man ist dann immer noch ein Fremder. Man ist ein Außenstehender. Man gehört nicht dazu. Und das ist die Situation, die Petrus kennt, weil er hat sein Dorf verlassen damals. Er ist auf Reisen gegangen mit Jesus. Und dann später auch in der Kraft des Heiligen Geistes. Petrus ist aber jetzt nicht dieser Einzelkämpfer, den man sich vorstellen muss. Das ist für mich eine besondere Aha-Geschichte gewesen, als ich das jetzt gelesen habe. Petrus hat ja immer noch seinen Bruder dabei, den Andreas. Und es wird immer gesagt, Petrus, also Simon und Andreas. Also geht man mal davon aus, Andreas ist der kleinere Bruder. Aber es geht bei Petrus noch weiter. Er war nämlich verheiratet. Wir wissen das durch 2 Dinge. Einmal, es gibt eine Schwiegermutter des Petrus und die hat er sozusagen auch noch im Handgepäck. Denn zunächst einmal lebt er mit seiner Frau und seinem kleinen Bruder dort im Haus. Dieses Haus wurde sehr bald auch zu einer christlichen Pilgerstätte. Also da muss wohl was dran gewesen sein. Und Jesus hat diese Schwiegermutter des Petrus geheilt. Und daraufhin fing diese ältere Dame, so stelle ich es mir vor, die Jünger zu bewirten an. Ist also sozusagen die Großköchin gewesen von der Jesus-Gemeinschaft. Seltsam ist, dass ja Jesus sagt, dass die Jünger, die ihm nachfolgen, einen kompletten Abbruch machen sollen, ihre Familien verlassen sollen. Aber hier ist es nicht so. Jesus sagt ja auch nichts gegen die Ehe, ne? Er sagt nur was gegen die Scheidung der Ehe. Ja, und später hat Paulus dann beschrieben, das ist so ungefähr 10 Jahre nach diesen Ereignissen damals, dass Petrus, wie auch andere, ganz selbstverständlich mit seiner Ehefrau zusammen auf Reisen ist. Also das ist der Petrus. Was macht den Petrus besonders? Eine ganz bestimmte Begebenheit. Er hat zu Jesus gesagt, du bist Christus. Als Jesus gefragt hat, für wen halten mich die Leute? Und auf dieses Bekenntnis hat Jesus dann nochmal eine Schippe draufgelegt. Da sagt Jesus, ich sage dir, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Petrus heißt Fels. Paulus spricht oft Petrus an als Kephas, das ist dann auch wieder Stein. Aber was heißt das hier mit diesen Mächten der Unterwelt? Das heißt wörtlich eigentlich die Tore der Unterwelt. Damit ist nämlich gemeint, der Weg in die Unterwelt ist nur von einer Seite zugänglich. Zurück geht nicht. Das haben zumindest die alten Griechen so gesagt. Die Tore schließen sich hinter jedem Sterblichen endgültig. Und so gesehen ist Tore der Unterwelt der Inbegriff des Totenreiches. Kein Sterblicher kann von sich aus da wieder raus. Und das nimmt Jesus als Vergleich für die Stabilität der Gemeinde. Also so sicher, wie da keiner wieder zurückkommt von sich aus, so stark ist die Kirche, ist die Gemeinde, ist die weltweite Christenheit. Ja, und das hat Jesus nochmal bestätigt nach seiner Auferstehung. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, Matthäus 28. Petrus ist jemand, der von Anfang an von Jesus dazu ausersehen ist, ein Zeuge der Überwindung des Todes zu sein. Und Petrus macht Erfahrungen. Er macht sehr unterschiedliche Erfahrungen, sodass er selber manchmal hinter dem weit zurückbleibt, was er schon erkannt hat. Er wird von Jesus aufgefordert, zum Beispiel auf dem See zu gehen. Petrus macht das und auf einmal merkt er, was er da tut und versinkt. Und nur durch die ausgestreckte Hand von Jesus kann er wieder an die Oberfläche kommen. Das Gleiche ist auch mit seiner fehlenden Kraft, seinem Glauben gemäß zu handeln, an Ostern passiert oder an der Passion. Das dürfen wir nicht vergessen. Es gibt einen Liedermacher, der hat darüber ein Lied geschrieben. Das möchte ich mal so kurz andeuten, worum es da geht. Der sagt, ich sehe Petrus in mir. Keine Macht der Welt hält mich davon ab, dir zu folgen. Du sollst sehen, wie ich das hinkriege, Herr. Ich bin ein ganz klarer Fall. Ich lasse mich nicht irritieren. Ich halte fest daran, was ich weiß. Und wenn alle anderen gehen, ich bleibe dir treu bis zuletzt. Ich sehe Petrus in mir, fühle mich mit ihm verwandt, fasziniert von ihm, hat ihn bewundert, wie er hinter dir stand. Ich höre mich reden wie er, sehe mich handeln wie er. Sein Wesen ist mir so vertraut, ich möchte hören, dass man sagt, wer auf mich baut, hat auf Felsen gebaut. Und dann auch das andere. Ich sehe Petrus in mir, fühle mich mit ihm so verwandt, sehe mich weinen wie er. Als der Hahn kräht und er verstand, große Worte sind noch keine Treue. Ich habe mir jetzt viel zu viel zugetraut. Mit mir ist gar nichts los. Wer auf mich baut, hat auf Sand gebaut. Und dann kommt die Wende in diesem Lied, die auch die Wende im Leben des Petrus gewesen ist, nämlich dass er einsieht, dass er Jesus gar nicht verstanden hatte in dem Moment. Und dass man merkt, es ist nicht mein Engagement, meine Treue, mein Tun um das es geht. Und deswegen muss es andersrum heißen. Keine Macht dieser Welt hält Jesus davon ab, mir zu folgen. Und das Lied endet dann mit diesem hoffnungsvollen Ausblick. Du hast Petrus erwählt, ihn, der dich so schrecklich enttäuscht, hast auch für mich einen Plan, baust mit Verlierern dein Reich. Gott baut mit Versagern. Gott nimmt uns, wie wir sind. Erwartet nicht, dass wir erst mal zeigen, wie toll wir sind. Er nimmt uns und dann bringt er uns weiter. Sind wir bereit dazu? Das, was Petrus geschrieben hat, ist an solche Menschen geschrieben, die dazu bereit waren. Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede, und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Das Angesicht des Herrn aber steht wider die, die Böses tun. Das war ein Zitat aus Psalm 34. Petrus fährt fort, und wer ist's, der euch schaden könnte, wenn ihr dem Guten nacheifert? Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschreckt nicht. Heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und das mit Sanftmut und Gottesfurcht. Und habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, zu Schanden werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen. Denn es ist besser, wenn es Gottes Wille ist, dass ihr um guter Taten willen leidet, als um böser Taten willen. Denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott führte und ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Gott baut mit Versagern. Und dann diese hohen Ansprüche, wie passt das zusammen? Seid allesamt gleichgesinnt. Das ist ja schon ganz schön schwierig, oder? Also man muss einfach sagen, es ist nicht damit getan, dass wir uns dann entschließen, etwas freundlicher miteinander umzugehen, sondern das kann nach hinten losgehen. Dann sind wir so eine Art Marionette, eine Marionette der Friedfertigkeit. Wir zeigen nach außen, nein, wir möchten keinen Streit, auf keinen Fall, lächeln, freundlich, aber innerlich kommen wir nicht zur Ruhe. Das wäre der falsche Weg. Das wäre ja anderen aus dem Weg gehen, um des lieben Friedens willen. Ich kenne das aus Familien, da passiert das ab und zu. Sprich das bloß nicht an. Bloß nicht, wenn der Onkel da ist. Das ist nicht christliche Gemeinde. Wir dürfen uns was sagen. Wir müssen uns nicht um die Ohren hauen, ne? Dass wir richtig verstehen. Ehrlich, offen, aber liebevoll. Wenn ich eins davon weglasse, stimmt es nicht. Warum macht das Petrus jetzt hier? Warum verwendet er so viel Sorgfalt darauf, aufzuzählen, was sie alles tun und lassen und nicht tun oder doch tun sollen? Nicht, weil die Leute das auswendig lernen sollen, sondern man kann vielleicht sogar annehmen, dass sie das längst tun. Aber sie brauchen die Bestärkung, dass es das Richtige ist. Petrus weiß, wie es geht. Nicht, weil er so gut ist, sondern weil er immer wieder versagt. Und dann brauche ich wieder einen neuen Anlauf. Aber leider ist das ja so bei uns Menschen, dass wir oft sagen, ach, das haben wir doch schon alles probiert. Ah, das hat doch nichts gebracht. Wir haben gleich unsere Hoffnungslosigkeit im Hinterkopf. Das lohnt sich nicht. Brauchst du gar nicht probieren. Haben wir alles schon gemacht. Was sagt Petrus zum Beispiel über den Segen? Der Segen, der wirklich sich auswirkt, ist der, den ihr weitergebt. Segnet, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt, sagt er. Also ererben heißt ja bekommen. Aber das heißt auch, ein Erbe ist ein Kind. Wir sollen Kinder des Segens sein. Wir sollen deutlich machen, aus unserem Leben heraus, dass wir Gesegnete sind. Und dann können wir segnen. Segnet viel lieber, als dass ihr Böses mit Bösem vergeltet. Das ist manchmal schwierig, weil die Leute, die so viel Bereitschaft haben, es anders zu machen, die scheitern auch ganz radikal. Die Christen in der DDR beispielsweise. Es hat Menschen gegeben, die sind bis heute bekannt, die haben zu ihrem Glauben gestanden und haben das auch durchgehalten. Aber es gab auch ganz viele, die damit gescheitert sind. Sie haben die Kraft nicht gehabt. Sie haben resigniert. Sie sind vielleicht verbittert, vielleicht bis heute. Vielleicht sind sie sauer auf Gott. Sie haben auch so viele Dinge mitmachen müssen, wo sie selber klein beigeben mussten, wo der Berufswunsch nicht möglich war. Sie haben Benachteiligungen erfahren. Aber das eine, was man sagen darf über diese Gemeinden und über diese Christen insgesamt, es hat sich bewahrheitet, was der Petrus hier geschrieben hat. Sie haben Jesus Christus in ihrem Herzen geheiligt. Und das ist sehr, sehr wichtig. Wir brauchen nicht Gemeinden, die nach außen hin einen großen Glanz haben, sondern wir brauchen Menschen in den Gemeinden, die den Herrn Jesus im Herzen haben. Und genau hier schließt dann dieser besondere Vers an, der Monatsspruch ist für diesen Monat: Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die euch erfüllt. Dieser Herr Jesus ist schon im Herzen von diesen Menschen, den Petrus schreibt. Und deswegen ist es auch nur selbstverständlich, dass sie diesen zweiten Schritt dann auch gehen, dass sie darüber reden können. Manche sagen ja heute, wir haben zu wenig Herausforderungen, die Christen sind so lasch, weil es hier keine Verfolgung gibt. Das möchte ich also mal dahingestellt sein lassen. Es gibt genügend Herausforderungen. Allein das, was Petrus am Anfang sagt, Einigkeit herstellen, Gutes tun, den Frieden nachjagen, andere segnen. Ja, nicht einfach die netten Leute segnen, die bösen Leute segnen. Das sind doch Herausforderungen. Und das können wir nur tun, wenn wir Jesus wirklich in unserem Herzen haben. Er will uns da abholen, wo wir sind. Er will uns wieder, wie den Petrus, auch aufhelfen, wo wir versagt haben. Und dann können wir das sein, was so großartig heißt, immer wieder Zeugen Jesu Christi werden. Ein Zeuge ist ja eine juristische Geschichte, ne? Vor Gericht. Zeuge bin ich, wenn ich irgendwas sehe, aber dass ich eine Zeugenaussage dazu mache, das ist noch eine ganz andere Geschichte. Dann wird man vereidigt. Es kann sogar sein, dass mir eine Strafe angedroht wird, wenn ich nicht komme zur Verhandlung. Sind wir als Christen bereit, uns darauf einzulassen? Nicht nur einfach Zeuge zu sein. Ja, Zeugen sind wir alle. Ich gucke raus und sehe, da ist Autoverkehr. Bin ich Zeuge. Aber wenn da der Unfall passiert ist und dann werde ich aufgerufen, dann muss ich eine richtig klare Botschaft rüberbringen. Dann muss ich tatsächlich sagen, was passiert ist und darf mir das nicht alles zusammenreimen, was da möglicherweise passiert sein könnte. Ich muss es wissen und ich muss es gesehen haben. Ein Zeuge ist ein Augenzeuge. Und das wissen wir von Petrus. Petrus ist nicht einfach nur einer, der, wie er selber schreibt, klugen Fabeln gefolgt ist, tollen Geschichten, sondern er hat Jesus tatsächlich erlebt. Und das Wichtigste, was er dazu schreibt, ist dieser Vers am Schluss: Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott führte und ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Jesus starb für uns, heißt das, am Kreuz. Sein Tod hat uns von der Last der Sünden befreit. Wir haben freien Zugang zu Gott. Und das ist es doch wert, dass wir darüber sprechen, oder? Das ist doch der Kern des christlichen Glaubens, in dem wir unterrichtet sein sollen. Es wäre natürlich jetzt die Frage, wie bringt man das jetzt den Menschen bei? Das kann man ja alles heute üben. Ich denke auch, wir machen manchmal so einen Unterschied auf, lesen vielleicht das Neue Testament und sagen, ja, aber heute ist das ganz anders. Also das geht ja gar nicht mehr so heute. Die Leute haben ja gar nicht mehr so viel direkten Kontakt miteinander. Ist das wirklich so? Das stimmt wohl. Unsere Zeit ist gefüllt mit Botschaften, mit Worten, mit Medien, alle möglichen Nachrichten. Aber komisch, wie leise die Christen manchmal werden, wenn sie persönlich gefragt werden. Klar, wir können uns immer rausreden und sagen, ja, das ist so, das sind ja alles Besserwisser um uns herum. Die wollen uns ja das Wort im Munde herumdrehen. Kann ich alles sagen. Das ist in meinem Theologiestudium zum Beispiel so gewesen. Aber man kann ja trotzdem darüber reden. Auch wenn dann andere sagen, ja, das sehe ich aber nicht so. Haben wir davor Angst? Petrus mahnt, bereit zu sein, immer und überall, für jedermann. Aber es geht um unsere Hoffnung. Petrus spricht zu Menschen oder er schreibt an Menschen, die unter Druck stehen, von allen Seiten. Ich denke, dass dieses öffentliche Bekennen auch eine schwierige Sache sein kann. Aber es geht darum, die Hoffnung zu teilen. Das ist eigentlich die Hauptaufgabe. Das ist so, wie jemand sagte, die DNA der Christen. Das gehört mit hinein in das Christsein, das auszuteilen. Und wir haben uns in unsere Wohlfühlzone so eingerichtet, dass wir das gar nicht müssen. Vielleicht haben wir hauptsächlich auch Kontakt zu anderen Christen. Wunderbar, ich will das niemandem wegnehmen. Aber wir sind auch Menschen, die einkaufen. Wir sind auch Menschen, die teilnehmen am Leben in unserer Straße vielleicht. Und dann wird es entscheidend sein, wie wir auf diese Menschen reagieren. Ich habe das oft erlebt, auch gerade hier in der heutigen Zeit, auch auf dem Land. Dann sagt jemand, ach, ich habe ja gar nicht gewusst, dass die Frau so und so viel seit 8 Wochen im Bett liegt. Ja, dann ist es aber mit der Botschaft meistens schon getan. Vielleicht wäre es jetzt gut zu sagen, ja, dann gehe ich jetzt in der 9. Woche mal hin und gucke, wie es ihr geht. Und ich glaube, dass Petrus so etwas vor Augen hat. Diese ganzen schönen Dinge, die er vorher sagt, seid freundlich, barmherzig, demütig und so weiter. Das ist alles in der Gemeinde zum Üben, damit wir es dann Menschen außerhalb der Gemeinde auch durch unser Leben vorleben, worum es geht bei Jesus und bei Gott. Also es geht nicht um die Vollkommenheit. Es geht um die Gemeinde der Erlösten, ja, natürlich. Aber erlöst sein kann ich nur, wenn ich selber bereit bin zu sagen, ich bin Sünder. Dann kann mich Gott erlösen. Wir werden alle merken, wir werden alle mal beschämt werden. Unsere Kritiker auch, aber vielleicht wir auch. Weil Gott es doch nochmal ganz anders mit uns gemeint hat. Ich möchte zum Abschluss uns nochmal einfach so eine kleine Ermutigung mitgeben, dass wir Christus fröhlich bekennen. Petrus erklärt es quasi in den nachfolgenden Versen. Tut es mit Sanftmut und Ehrfurcht, mit einem guten Gewissen. Das ist so etwas, was Jesus auch getan hat in seiner irdischen Wirksamkeit. Er ist auf die Menschen zugegangen, die Probleme hatten. Manche haben sich direkt an ihn gewandt, haben gesagt, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Aber es gab auch andere, denen Jesus so begegnet. Und was hat er immer getan? Er hat eine Frage gestellt. Was willst du, dass ich dir tun soll? Ich glaube, das ist eine gute Haltung, wenn man sich klar machen will, was heißt das Sanftmut und Ehrfurcht? Wenn ich ohne Ehrfurcht auf jemanden zugehe, dann stülpe ich ihm gleich meine Lösung über und sage, hier, ich habe etwas für dich. Das musst du unbedingt haben. Das macht die Werbung, das brauchen wir nicht machen. Aber wir dürfen fragen, was brauchst du? Hast du alles, was du brauchst? Bist du zufrieden mit deinem Leben? Man redet im Alltag nicht so viel. Man hat nicht so einen langen Atem dafür. Wenn ich jetzt mal anfange, über das, was nicht gelingt, zu reden und vielleicht auch mal darüber nachdenke, was könnte denn besser sein? Wie könnte man denn da was ändern? Dann werden die Leute plötzlich ganz traurig. Sie merken dann, welche Chance sie verpasst haben. Ich glaube, so hat Petrus das vor Augen, dass die Christen in diese weite Welt hineingestellt sind als die Menschen, die die Fragen stellen. Und die eine große Sichtweise haben von dem, was den Leuten noch alles blühen könnte, wenn sie mit Gott gehen. Lasst uns gemeinsam die Mitmenschen mit Hoffnung, guten Taten und Leidensbereitschaft überzeugen, dass wir Jesus kennen. Amen.